Liebe Gemeinde, liebe Gäste, heute ist ein besonderer Tag. Abendmahl ist ein besonderer Moment. Was ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, das du weißt? Was ist dein wichtigstes Wissen? Was ist dein wichtigstes Wissen? Prägt es dein Leben? Verändert es deinen Alltag, dieses Wissen? Ist das der Grund, weshalb du morgens gerne aufstehst? Weshalb du Hoffnung hast? Weshalb du auch Regen mal aushältst und auf die Sonne wartest? Ist das der Antrieb, deine Motivation? Bist du dir darüber im Klaren, was dein wichtigster Schatz ist? Was dein wichtigstes Wissen ist? Ich glaube, heute werden wir daran erinnert, was wir gemeinsam als wichtigstes Wissen haben. Und Paulus hat davon mal in Korinth gepredigt. Und ich möchte das für mich als Bekenntnis sagen, dass ich da einstimmen kann, dass ich sage, mein wichtigstes Wissen ist es auch. Vielleicht stimmt ihr dem nachher auch überein und sagt, ja, das ist das Wichtigste, was es gibt. Es gibt nichts Größeres, nichts Wichtigeres. Und vielleicht sagt ihr auch, oh, Sascha, vielleicht ist das dein Wichtigstes. Aber ich habe auch mein Wichtigstes. Paulus, bevor er die Korintherbriefe geschrieben hat, war er in Korinth selbst und hat dort eine Predigt gehalten. Und man weiß, was der Inhalt der Predigt war. Durch die Korintherbriefe. Und es wird nur ganz kurz im zweiten Kapitel erwähnt, dass diese eine Predigt nur einen einzigen Punkt hatte. Nur ein Kern. Und im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 1 bis 5, geht er darauf ein, auf diese eine Predigt. Und dort steht, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, das meinte er, als ich damals bei euch war, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nur zu wissen, nichts zu wissen, als Jesus allein, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und mit der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das war sein Inhalt. Darin verpackt, in diesen fünf Versen, steht ganz kurz im Vers 2, worüber er gepredigt hat. Im Vers 2 wird nur der Gekreuzigte, Jesus Christus, und er allein genannt. Und er schreibt, dass er damit nicht auf Menschenweisheit baut, sondern auf Gottes Kraft. Und ich habe mich gefragt, was ist das, nicht auf Menschenweisheit zu bauen? Wie sieht das aus, auf Gottes Kraft? Und wenn wir uns vielleicht geistlich manchmal beobachten, wie lebt jemand sein geistliches Leben, dann machen wir das vielleicht an ganz anderen Äußerlichkeiten fest. Und Paulus macht es nicht daran fest, dass man das an ihm messen könnte. Er macht es nicht daran fest, dass man es an einem Gottesdienst messen könnte. Er macht es nicht einmal an irgendeinem äußerlichen Faktor fest, ob ich mein Sakko ausziehe, weil es so warm ist. Und ob man das darf oder nicht. Er macht es an keinem der Glaubenspunkte fest, doch an einem. An einem. Ist ja Jesus Christus, ist in unseren Glaubenspunkten kommt drin vor. Er macht es an einem unserer Glaubenspunkte fest. Stellt euch das mal vor. Er reduziert alle Glaubenspunkte und sagt, eigentlich ist nur eine Sache wichtig. Das Allerwichtigste. Und alles andere hat niemals die Wichtigkeit wie das eine. Er sagt ja nicht, dass es unwichtig ist, aber er sagt, es gibt nur eine Hauptsache, nur eine Wichtigkeit. Was ist das Wichtigste, das du hast? Das Wichtigste, das du weißt? Und ich frage mich, ist es das Wichtigste, dass ich weiß, dass Jesus Christus, der gekreuzigt ist, nur das allein? Ist das der Motor in meinem Leben? Oder ist der Motor, dass ich ein bisschen mehr Geld verdienen will? Dass ich morgen jemanden sehe, der mir total wichtig ist oder heute sogar schon und meine Schwester Mama wird, meine Kleine, das erste Mal und ich wieder Onkel. Ist doch super, Hammer, für die wahrscheinlich das Wichtigste zur Zeit. Wenn ich sie fragen würde, was ist das Wichtigste, das du weißt? Ich werde Mama. Würde sie mir 100% sagen. Und dann frage ich mich, oh, diese ganzen schönen und wichtigen Sachen in unserem Leben, sind die wirklich ein Tick unwichtiger als der gekreuzigte Jesus Christus allein? Ihr seid alles gute Christen. Vielleicht würdet ihr sagen, selbstverständlich. Aber wenn es das Wichtigste ist, woran zeigt sich das? Wir hatten ja jetzt eine Klausurtagung mit den jungen Pastoren, mit den jüngeren Kollegen in Aufpöhl und wir haben verschiedene theologische Diskussionen gehabt und wir standen manchmal weit auseinander mit unseren Themen, die wir so hatten. Und es drehte sich ganz oft, eigentlich ehrlich gesagt immer, um etwas anderes als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Es ging um die Übrigen, es ging um den Sabbat, es ging um die weltweite Kirche. Einfach mal ein paar theologische Themen mal schön tief zu diskutieren, macht richtig Spaß mit seinen Kollegen. Dann gab es aber ein Thema, und deswegen sage ich, das hatten wir eigentlich in den normalen Diskussionen nicht, aber es kam dann vor, dass wir über das Thema Jesus One geredet haben, Jesus der Einzige, und darauf dann schon während eines Workshops auf dieses Thema gestoßen wurden, aber komischerweise dann nachher in unseren Gesprächen immer wieder bei den einzelnen Themen waren. Darf man auch. Man soll ja nicht mehr plötzlich über die anderen Sachen nicht mehr reden, aber ich frage mich, wenn Jesus Christus der Gekreuzigte und er allein das Wichtigste ist, was ändert sich dann? Was ändert sich dann bei mir? Was tut sich? Und vor allem, kann ich das allein unterschreiben? Er allein, nichts anderes ist wichtig zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Unter euch hielt ich nichts anderes wichtig zu wissen. Nichts anderes. Ich glaube, das allein kann ich nur unterstreichen, wenn ich mir die anderen Sachen genau anschaue. Der Gekreuzigte. Nicht erst heute ist es eine Torheit den meisten Menschen, dass Menschen an Gott glauben können. An einen Gott, der aus ihrer Sicht keine Macht hat. Hätte er Macht, würde er sie zeigen. Würde die Macht ergreifen, es würde kein Leid geben, all diese ganzen Fragen. Und diese Fragen beschäftigten schon damals die Menschen. Paulus selbst geht ja darauf ein und sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Für mich in andere Worte gepackt ist es ist eine Torheit denen das Wort niemals eine Bedeutung hat. Für die es niemals eine Bedeutung wird. Wenn das Wort vom Kreuz dir niemals etwas bedeutet, die niemals in dein Herz kommt, Wenn es einfach nur dasteht als Torheit, als unlogisch, dann steht hier, dann ist man verloren. Für mich bedeutet das, Jesus hat keine Bedeutung für dich und er hat keine Chance, dein Herz zu erreichen. Das ist das Gleiche. Du lässt Jesus nicht an dein Herz und es geht sogar noch weiter. Der Gekreuzigte zeigt eigentlich nichts anderes als, was eine Krone bedeutet. Wie er sich Herrschaft vorstellt. Gott selbst will nicht angebetet werden, weil er einfach nur Gott ist. Einfach nur aus dem Faktum heraus zu wissen, Gott ist Gott. Und deswegen gebührt ihm Anbetung. Diese Logik setzt Gott nicht. Er sagt nicht, nur weil ich die Welt erschaffen habe, betet mich bitte an, haltet den Sabbat, geht in den Gottesdienst und werdet Christen und werdet gerettet. Das sagt Gott an keiner Stelle der Schrift. Mit dem Kreuz zeigt er, was seine eigentliche Motivation ist. Er ist anders als ein Präsident, ein König oder irgendein Herrscher dieser Welt, der die Menschheit besiegen will oder die Andersdenkenden besiegen will und alle auf seine Seite ziehen will. Er will jeden Menschen im Herzen gewinnen. Er will jedem Menschen zeigen, dass er zu ihm gehört und tut das mit dem Kreuz. Nicht mit tollen Reden, nicht mit Argumenten und selbst die Wunder sind für ihn keine Beweise. Gott macht keine Wunder, damit man an ihn glaubt. Gott sagt, das Einzige, wie ich das Herz eines Menschen erreichen kann, scheint das Kreuz zu sein. Die Schwachheit, die Gebrochenheit, die Verletzung. Und dass der Mensch sieht, dass Gott für dich stirbt. Er hebt nicht den Anspruch, einfach nur mächtig zu sein. Er zeigt uns vielmehr, wie wichtig wir ihm sind. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Kreuz wirft unsere Vorstellung von Macht, Anbetung komplett über den Haufen. Es geht um die Liebe zu uns. Es gibt nichts Größeres als das Kreuz, weil es uns zeigt, wie wertvoll wir sind. Dass es keine andere Möglichkeit gibt, zu leben, als von dem abhängig zu sein, der es geschenkt hat. Der Gekreuzigte ist eine Torheit. Eine Torheit denen es nicht ins Herz rutscht, weil es nicht logisch ist. Aber jemand, der liebt, weiß, dass Liebe nicht logisch ist. Und so versucht Gott, selbst durch die Predigt zu wirken. Denn die Predigt, von der Paulus hier spricht, da sagt er, ich habe euch nicht versucht zu überreden, zu irgendeiner Seite, zu irgendeiner Richtung, über irgendein Thema, was mir so toll am Herzen liegt. Ich habe euch versucht zu zeigen, das eine, was wichtig ist. Ich habe euch versucht, mit dem Wort, mit der Schrift, mit der Predigt den Fokus auf das Kreuz zu lenken, auf den ein. Und das sagt er den Korinthern. Und später geht er ja noch im Korintherbrief auf die Zungenrede ein, auf die prophetische Rede. Er geht auf diese ganzen Diskussionen ein, die wir auch alle führen, links und rechts und was weiß ich, oben und unten, Mitte, Bauchnabel, alles. Er geht darauf irgendwann ein. Aber er sagt, der Kern, das Allerwichtigste, wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn wir uns überreden mit anderen Sachen, dann schießen wir am Ziel vorbei. Es ist das Kreuz. Aber es ist nicht einfach das Kreuz, er nennt einen Namen. Es ist entscheidend, dass der Gekreuzigte Jesus ist. Und nicht mit Nachnamen Christus, sondern mit Titel. Es beschreibt, wer Jesus ist. Und Christus als Titel zu haben, es gibt keinen Herrscher mit dem Namen oder mit dem Titel Christus, Retter, Erlöser. Das gibt es nicht. Jesus ist der Messias. Jesus ist Gott selbst. Der da am Kreuz hängt und leidet, ist Gott. Er selbst stirbt. Und das ist die Torheit. Das ist die Schwachheit, die wir als Christen so leichtfertig manchmal einfach nur nennen. Ja, wir glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und Paulus würde fragen, und ist es das Wichtigste? Ist es dein Schatz? Ist das alles, was bleiben könnte? Ist das alles, oder ist das andere alles, was weggehen dürfte? Dürfte dir alles genommen werden und würdest du trotzdem noch Sinn sehen? Diese Frage ist eigentlich keine leichte Frage. Man könnte sie schnell beantworten und sagen, ja, Jesus ist mir das Wichtigste und die anderen Sachen sind natürlich auch alle wichtig. Aber die Frage, die ich ja vorhin gestellt hatte, ist, inwiefern ändert es mein Leben? Was macht dieses Wissen mit meinem Handeln? Was macht dieses Wissen mit meinem Wesen? Was macht dieses Wissen mit meinem Alltag? Was macht dieses Wissen, wenn ich nur weiß, er ist der Wichtigste? Ich habe gemerkt bei mir, dass ich dann nicht so bleiben kann, wie ich bin. Und gleichzeitig, dass mich Gott so liebt, wie ich bin. Er liebt mich. Vorbehaltlos. Und gleichzeitig geht diese Predigt von Paulus an die Korinther, wird er gesprochen in ein großes Thema. Versöhnung. Es ist schön, wenn wir alle mit Gott versöhnt sind. Aber es hilft uns nichts, wenn wir miteinander nicht versöhnt sind. Der gekreuzigte Jesus Christus will Gott mit Mensch verbinden und Mensch mit Mensch. Das Abendmahl erinnert uns genau daran, an den Kern. Sowohl die Fußwaschung als auch das Brot und der Wein zielen alle auf einen Namen, auf Jesus Christus. Damals bei den Jüngern noch der, der gekreuzigt werden wird. Der, von dem sie dachten, er wird die Macht ergreifen, bis sie ihn plötzlich am Kreuz sahen. Und ihre ganzen Hoffnungen verschwanden. Und ihre Enttäuschung unten lag oder unten war. Die Stimmung war hin und die Trauer war groß. Karfreitag wird heute oft noch in den Kirchen als ein sehr trauriges Fest gefeiert. um es nachzuempfinden. Abendmahl heute darf ein Fest der Freude sein. Ein Fest der Hoffnung. Ihr alle seid weiß wie Schnee. Ihr seid weiß wie Schnee. Jeder, der zu Gott gehört hat, ist weiß wie Schnee, ist ein Heiliger, ein Kind Gottes, durch das Blut Jesu adoptiert und zu ihm gehörig, ein Königskind. Jeder von euch ist weiß wie Schnee. Weiß wie Schnee. Würden wir jetzt sterben, wären wir alle gerettet. Aber wie geht das, wenn die Füße zwischendurch dreckig werden? Wenn ich zwischendurch Ketchup auf mein weißes Hemd kriege und ich das Gefühl habe, aber Sascha, ich bin doch nicht perfekt. Ich habe doch noch was aus dem Weg zu räumen. Da ist doch noch etwas, was geklärt werden muss. Ich bin doch nicht so, wie Gott mich haben möchte. Da ist noch Luft nach oben. Ganz viel. Wachstum, Heiligung. Wie soll das gehen? Diesen Konflikt hatte Petrus. Wenn du mich wäschst, dann wasch mich ganz. Und Jesus sagt, nein, du bist schon ganz gewaschen. Du bist schon einer von meinen. Das Einzige, was uns trennen kann vom Leben, ist wieder das Wichtigste, Jesus Christus. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, kommt immer wieder zur Fußwaschung, beziehungsweise, um es mal alltagstauglich zu machen, dahin immer wieder anderen zu vergeben und immer wieder selbst Vergebung zu empfangen. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir ständig Vergebung brauchen, weil unsere weißen Kleider zwar weiß sind, aber unsere Füße immer wieder dreckig werden. Und Jesus damit sagt, ihr gehört zu mir. Nichts kann euch von mir trennen. Aber der Kreislauf der Vergebung endet nur an einer Stelle. Und die ist ziemlich hart. Ich habe letztens im Hauskreis mit Jugendlichen darüber gesprochen. In der Jugendstunde war das. Und habe in den Raum geworfen, dass wir das eigene Seelenheil nur verspielen können, wenn wir nicht mehr bereit sind zu vergeben. Das klingt jetzt, das könnt ihr mal verdauen lassen. Ein Ausschlusskriterium. Und ich frage mich, passt das? Ist das das Einzige, wie dir Heil plötzlich verwehrt wird? Oder sind es noch andere Sünden? Es ist eine harte Frage. Ich glaube, dass wenn Jesus Christus der Gekreuzigte, er allein, das Wichtigste ist zu wissen, dann sagt das Kreuz mir genau das über Vergebung. Mir wurde vergeben. Und was passiert, wenn ich nicht bereit bin, Vergebung weiterzugeben? Dann habe ich nicht begriffen, wer Jesus Christus ist. Jemand, der nicht nur mir vergeben hat, sondern der auch meiner Schwester und meinem Bruder vergeben hat. Und wer könnte ich sein, dass ich mich zwischen euch und Gott stelle? Wer bin ich, der das Recht hat zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt darf ich dir nicht mehr vergeben? Wer bin ich, der sagen könnte, das hat mich so tief verletzt und der Mensch, der du bist, verdient keine Vergebung? Dieses Thema ist brisant. Und gleichzeitig sagt es, dass jede andere Sünde nicht diese Gewalt hat, wie die Unversöhnlichkeit von mir. Das bedeutet, alles, was wir machen, Mord, Tod, Ehebruch, all diese Sünden, die im Neuen Testament aufgezählt werden und die Jesus auch noch im Alten Testament und die Jesus im Neuen verschärft und sagt, okay, du denkst vielleicht, du bist kein Mörder, aber glaub mir, wenn du deinen Bruder Esel nennst, hast du ihn bereits umgebracht. Und dann ist diese Frage da im Raum. Was macht es für einen Unterschied in meinem Leben, wenn das das Wichtigste ist? Jemand, der mit Jesus verbunden ist, wird an diesem Punkt vergebungsbereit. Für mich ist das Abendmahl genau diese Erinnerung. Wenn ich meinen Bruder die Füße wasche und er mir die Füße wäscht, weiß ich, ich bin nicht perfekt. Und diese Sünden möchte ich nicht gutreden, aber ich weiß, dass sie mich nicht von Gott trennen. Ich weiß, dass Gott mir vergibt, wenn ich mit all meiner Last zu ihm komme. Wenn ich versöhnlich bin, wenn ich ihm alles offenlege. Wenn ich mir vergeben kann und wenn ich meinem Nächsten vergeben kann. Und vor allem, wenn ich darüber reden kann. Wenn ich es Gott vorlegen kann. Wenn ich es mit meinem Nächsten klären kann, wenn da etwas ist. In diesen Punkten hat Gott nie und Jesus auch nie eine Mauer gezogen. Wir Menschen haben diese Mauer gezogen. Wir Menschen haben uns aus den Tempeln ausgeschlossen. Wir Menschen haben uns aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Wir Menschen haben Menschen ausgeschlossen. Und all das, was die Bibel beschreibt, das Zentrum dessen, und hier geht der Kreislauf wieder zu, ist das Herz. Was macht es für einen Unterschied, wenn du das Kreuz siehst in deinem Leben? Was macht es einen Unterschied, wenn du siehst, dass Jesus dir all deine Sünden vergeben möchte? Alle. Und du nichts dafür tun kannst, nichts. Außer Jesus zu lieben. Und das ist keine Tat, das ist eine Beziehung. Du kannst in einer Beziehung mit Gott nichts tun. Du hast sie vielleicht, aber du tust nichts. Nichts, um deinen ganzen Sack voller Schuld wieder gut zu machen. Nichts. Wie geht's dir damit, wenn das alles durch das Kreuz, durch sein Blut reingewaschen wird? Wenn das Gott mit dir machen möchte? Wie geht's dir damit, wenn du danach die Welt anschaust? Nicht nur diese Gemeinde. Schaut in diese Welt. Schaut in diese Welt, wo ihr denkt, da gibt's Menschen, denen ihr niemals vergeben könntet, weil das, was sie machen, so schlimm ist. Sind wir erst bereit zu vergeben, wenn sie einsehen, dass es schlimm ist, was sie machen? Wäre schlimm, wenn das Jesus mit uns so gemacht hätte. Dann wäre das Kreuz nie gewesen. Das Kreuz war, bevor wir eingesehen haben, wer wir sind. Das Kreuz, er ist gestorben, bevor wir eingesehen haben, wer wir sind. Er starb unabhängig von unserer Entscheidung, ob wir uns ändern oder nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil er jeden von uns als seine Kinder sieht. Und für mich stellt sich die Frage, was ändert es in meinem Leben? Sehe ich in jedem meinen Bruder und meine Schwester? Sehe ich in jedem meinen Bruder und meine Schwester? Und liebe ich sie genau wie Sandra und Jessica, meine leiblichen Schwestern? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, so doll kann man nicht andere lieben. Und ich erinnere mich daran, was Liebe bedeutet. Ja, es gibt Eros-Liebe, es gibt Philos-Liebe und den Band der Blutsverwandtschaft, die Liebe, die da natürlich auf einer anderen Ebene ist. Aber die Agape-Liebe, zu der wir alle aufgerufen sind, ist im Gegensatz zu diesen Formen der Liebe mit meinen Schwestern eine Form der Entscheidung, die alles andere überwindet. Ich überwinde alles andere, ich soll alles andere überwinden, was zwischen uns steht, um einfach dennoch zu lieben. Streichen wir das einfach, um schwierig dennoch zu lieben. Es ist schwierig dennoch zu lieben. Aber das ist die Predigt von Paulus. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nichts anderes. Und das Kreuz spricht. Und Jesus Christus spricht, wer er ist, was er für uns getan hat und dass das uns allen gilt. Amen.